Lukas 11, von Vers 29 bis 36 behandeln und ich lese ihn mal vor. Das Volk aber drang hinzu, da fing er an und sagte, dies ist eine arge Art, sie begehrt ein Zeichen und es wird ihr kein Zeichen gegeben, denn nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona ein Zeichen war den Niniviten, also wird es Menschensohn sein diesem Geschlecht. Die Königin von Mittag wird auftreten vor dem Gericht mit den Leuten dieses Geschlechts und wird sich verdammen, denn sie kam von der Weltende zu hören die Weisheit Salomos. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Die Leute von Ninive werden auftreten vor dem Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Niemand zündet ein Licht an und setzt es an einen heimlichen Ort. Auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, auf das, wer hineingeht, das Licht sehe. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so ist dein ganzer Leib Licht. So aber dein Auge ein Schalk ist, so ist doch dein ganzer Leib finster. So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Wenn nun dein Leib ganz Licht ist, dass er kein Stück von Finsternis hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn ein Licht mit hellem Blitz dich erleuchtet. Bis hierhin.
Einen schönen guten Tag. Schön, dass wir mal wieder Gemeinschaft miteinander unter Gottes Wort haben. Wir hatten uns im Juni schon mal mit Kapitel 11 beschäftigt, damals etwas weiter vorne, mit der Fragestellung der Jünger nach dem Gebet und mit dem, was Jesus ihnen dazu sagt. Es ist sicher nicht von ganz ungefähr, dass Lukas uns das bei seinem Bericht über das Vaterunser so vor Augen stellt, wie Jesus das hier klar und deutlich sagt: Wenn ihr betet, so sprecht Vater. Hier ist ja die ganze Ungeheuerlichkeit des Evangeliums den Jüngern vor Augen gestellt. Denn wer dürfte zu dem heiligen Gott wohl Vater sagen? Das ist ja nun keine Allerweltsbezeichnung, die man einfach mal so durchgehen lassen kann. Es steckt in dieser Aufforderung, in dieser Antwort Jesu an seinen Jünger, schon das ganze Geschehen von Golgatha mit drin. Denn der Einzige, der zu Gott berechtigterweise Vater sagen darf, stirbt am Kreuz, meinen Tod für meine Schuld, um mir die Gotteskindschaft zu schenken, sodass ich auch Vater sagen darf. Mehr noch, er gibt mir, wenn ich ihn aufnehme, die Vollmacht, Gottes Kind zu sein. Ich bin es nicht nur dem Titel nach. Gott ist mein Vater auch nicht nur dem Titel nach. Ich bin es nach meinem Leben, weil Jesus Christus mir dieses Leben schenkt. Ich bin es nach Gottes Herzen, weil Gott mir dieses Herz zuwendet in seinem Sohn. Mit diesem ganzen Ernst, mit dieser ganzen Freude des Evangeliums beginnt dieser Sinnzusammenhang, in dem wir heute auch nochmal stehen. Es geht dann um einen weiteren sehr, sehr wesentlichen Aspekt von Offenbarung. Hier offenbart Jesus das Herz Gottes, der Vater seiner Menschen sein will, im Opfer seines Sohnes. Es geht aber auch noch weiter darum, dass Jesus Christus sich selbst offenbar macht. Offenbarung im eigentlichen Sinn des Wortes, nicht so sehr im Sinne des letzten Buches der Bibel, wo uns vieles vor Augen gestellt wird, was in der letzten Zeit passieren wird. Offenbarung im ganz klar wörtlichen Sinn, hier wird der Vorhang weggezogen von etwas, was vorher nicht klar war, und es wird klar hingestellt, es wird offenbar gemacht. Im weiteren Verlauf treibt Jesus einen stummen Dämon aus, und es galt zu der damaligen Zeit die Theorie, also das Volk der Juden hatte schon auch die Frage, woran erkennen wir eigentlich den Messias, wenn er kommt? Und das Rabbinertum sagte, da gibt es drei Kriterien für. Das eine ist, er wird einen Aussätzigen reinmachen. Das hat es im Land Israel vorher so nicht gegeben. Wir wissen das von Miriam, das war aber nicht in Israel. Und wir wissen das von Naeman, der war aber kein Angehöriger des Volkes Gottes. Wenn der Messias kommt, wird er einen Angehörigen des Volkes Gottes vom Aussatz befreien. Wird uns in den Evangelien geschildert. Wenn der Messias kommt, wird er einen Blindgeborenen sehend machen. Jemanden, der noch nie gesehen hat, sodass es nicht die Theorie geben kann, na, war vielleicht nicht ganz so schlimm. Möglicherweise war das nur was Vorübergehendes. Nein, von Geburt an. Und er wird es so machen, dass das Sehen des ehemals Blinden völlig klar und völlig perfekt ist. Nicht wie etwas Gelerntes, sondern wie etwas über die Natur hinausgehendes Geschehen, eine Wundertat. Wir finden das in Johannes 9. Und wir finden auch in Johannes 9 die Versuche, die ja in ihrer Unlogik schon wirklich was Komisches haben, dass die Pharisäer und der Hohe Rat dann leugnen die Wahrheit Jesu. Ich nenne das das Prinzip von Christian Morgenstern. Christian Morgenstern war der deutsche Dichter, von dem die Formulierung stammt, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das dritte Zeichen war, der Messias, den Gott schickt, der wird einen stummen Dämon austreiben. Es gab wohl, das wird uns hier auch berichtet, die Praxis, dass Exorzismus stattfand, indem man herausfand, wie der Dämon heißt und sich des Namens irgendwie bemächtigen konnte. Aber wenn der Dämon stumm ist und dann ist einer da, der den in seine Schranken weisen und austreiben kann, dann kann es sich ja nur um jemanden handeln, der zutiefst weiß, was hier gespielt wird und auch darüber die Macht in seiner Hand hält. Also der, der von Gott geschickt wurde. Das tut Jesus hier. Und damit war eigentlich klar, wer Jesus ist. Es war offenbar. Und nicht nur, dass es für die Zuschauer allesamt offenbar war, für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dabei standen, war es sogar offensichtlich. Sie hätten gar keiner anderen Deutung Raum geben dürfen als der. Hier steht der Messias des lebendigen Gottes vor ihnen. Dann kommt diese völlig absurde Ausrede, er treibt die bösen Geister aus durch Beelzebul, ihren Obersten. Es ist das Prinzip von Christian Morgenstern, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Dann sind da so ein paar andere, die sagen zu Jesus, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir dir glauben? Ich denke dann immer, wenn ich im Jüngerkreis gestanden hätte, ich hätte die wahrscheinlich angeguckt wie ein Postauto, bloß nicht ganz so gelb, und hätte gesagt, habt ihr das gerade mitgekriegt, was der für ein Zeichen getan hat? Ja, aber der Messias, der könnte ja auch wie Mose Brot vom Himmel regnen lassen. Sie wollen ja ein Zeichen vom Himmel. Oder er könnte wie Josua die Sonne stillstehen lassen. Oder er könnte wie Elia Feuer vom Himmel regnen lassen. Irgend sowas halt, damit wir jetzt mal glauben, dass das der Messias ist. Hier entlarven sie sich selber. Und Jesus reißt ihnen auch die Maske vom Gesicht. Jesus macht ihnen das klar: Ihr fordert nicht Zeichen von mir, damit ihr glaubt. Ihr fordert Zeichen von mir, weil ihr nicht glauben wollt. Diese Grundhaltung scheint mir eine zu sein, die sich bis heute findet. Das wird dann eher auch schon mal psychologisch ausgedrückt in unseren Tagen. Ich kann nicht glauben. Wahrscheinlich ist der Punkt meistens der, ich will nicht glauben. Ich will das nicht dulden, dass der wirklich da ist, dass da einer ist, dem ich mein Leben im Glauben übergeben und mich an ihn hängen muss, dem ich auch zugestehen muss, dass er Herr ist, dass ich nicht Herr bin. Oder kurz gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Jesus steht als klar offenbar gewordener Messias vor den Menschen und auch vor denen, die es von Berufs wegen eigentlich wissen müssten oder die es wissen müssten, weil sie sich auf ihre Frömmigkeit zu viel einbilden. Und erfährt von ihnen, dass sie Wege suchen, ihn abzulehnen. Das ist ja eigentlich was sehr Befremdliches. Eigentlich hätte man ja froh sein müssen, er ist endlich da. Viele waren es ja, Hanna und Simeon im Tempel, die sich so gefreut haben, dass der Messias endlich da ist. Selbst ein Petrus, der ja eigentlich ein sehr selbstständiger Mann war, bekennt: Du hast allein Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das Volk Gottes muss neu hören, dass der Sohn Gottes als Messias auch mit einem Anspruch vor ihm steht. Es muss neu hören, dass hier ein Erlöser zu ihm gekommen ist, der von Gott den Auftrag hat, es zu Gott zurückzubringen, der von Gott aber auch den Auftrag hat, den Königsthron über sein Volk einzunehmen. Das Volk Gottes muss neu lernen, dass hier nicht einer auf Augenhöhe so von Mensch zu Mensch kommt, sondern dass hier der von Gott gekommen ist, der den Anspruch zu Recht mit sich führt und auch das volle Recht dazu hat, den Königsthron über das Volk Gottes zu besteigen. Übrigens glaube ich, dass Gemeinde Jesu das auch neu lernen muss, dass Gemeinde auch diesen Anspruch neu hören muss, dass auch Gemeinde vor dem lebendigen Gott und Herrn Jesus Christus zu stehen kommen muss und nicht sagen darf wie Archimedes: Störe meine Kreise nicht, sondern zu ihm sagen muss: Amen, ja, komm, Herr Jesus. Dass auch Gemeinde Jesu die Grundsatzaussage und auch Verheißungsaussage aus dem Johannesprolog neu für sich in Anspruch nehmen darf, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Es geht hier darum, die Aufnahme Jesu zu verhindern. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind da sehr erfindungsreich, wie wir über die Evangelien berichtet kriegen. Aber darum geht es. Jesus schildert diesen ganzen Ernst und er schildert auch noch einmal die Verantwortung. Diese Bildrede mit dem Auge, die ist ja schon ein bisschen kompliziert. Letztlich läuft sie darauf raus, dass du vor der Frage stehst, willst du den Offenbaren sehen und erkennen oder willst du ihm das verweigern? Das Licht ist in die Welt gekommen. Hier kommt Jesus mit einem weiteren Herrschaftstitel ins Spiel, wenn er im Johannesevangelium sagt, ich bin das Licht der Welt. Dass die an ihn glauben, hinfort nicht mehr in der Finsternis leben müssen. Jesus macht das zu einem Teil seines Auftrags, Licht der Menschen zu sein, dass es in ihrem Leben Licht werden soll, in ihnen, in ihrem Herzen, in ihrem Sinn, in ihrer Seele, eben in ihrem Leben, dass das Licht da die Herrschaft übernimmt, die Finsternis austreibt, dass der, der selbst das Licht ist, der von Gott in die Welt gekommen ist als ein Licht, sich auf den Thron setzt, von dem bisher nur Finsternis ausging. Den Thron in deinem und in meinem Leben. Und von da aus dein und mein Leben seinem Regiment unterstellt und Licht macht. Wie gedenkst du, auf dieses Licht zu blicken? Nimmst du dir vor, dass du Augen haben willst, die dieses Licht aufnehmen, oder nimmst du dir vor, dass deine Augen sich vor diesem Licht lieber verschließen sollen? Er steht dir und mir vor Augen als das Licht, das Gott in dieser Welt angezündet hat. Das Licht, das dich und mich zu sich ruft und zum Vater führen will. Wie ist das? Gilt hier Christian Morgenstern, weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Weil ich dann mit den Einbildungen fertig wäre in mir selbst, wäre es hell? Entweder ich habe mit Anselm Grün in mir drin so einen göttlichen Lichtfunken, den ich nur entfalten muss. Oder ich habe mit Johann Wolfgang von Goethe, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Oder mache ich mich mal ehrlich vor Gott und vor mir selber und gebe zu, was in meinem Leben Licht werden muss, das muss von außen geschaffen werden. Das schaffe ich nicht. Das schafft der, der mir von Gott dazu geschenkt wird. So brauche ich Glaubensaugen, die auf ihn sehen, damit sie der Eingang dieses Lichtes in meinen Sinn, in mein Herz, in meine Seele werden. Ich hatte, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Lukas-Evangelium oft schon mal auf Psalm 24 verwiesen. Der scheint mir so ein bisschen die Grundlage des Berichts des Lukas zu sein. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Der steht hier vor den Lebenstoren auch seiner Zuschauer und Zuhörer, auch vor unseren. Und er steht da als der von Gott gesandte Messias, der völlig unzweifelhaft offenbar gemacht ist. Und er steht da mit dieser Einladung. Ich bin das Licht deines Lebens. Nimm mich in dein Leben und ich stelle dein Leben unter die Herrschaft dieses Lichtes Gottes. Die Kehrseite davon ist aber eben auch der ganze Ernst, der mit dem Evangelium mitgehört werden muss. Die Frage an die Pharisäer und Schriftgelehrten hier war dann die: Seid ihr bereit für diesen Ernst? Seid ihr bereit, Jesus zu akzeptieren und anzuerkennen als den, der er wirklich ist? Seid ihr bereit, darüber hinauszugehen, dass er ein Wanderrabbiner mit besonderen Vollmachten ist? Und seid ihr bereit, dahin zu gehen, dass ihr euch diesem Jesus unterstellt als dem von Gott eingesetzten Herrn und König? Glaubensvermeidungsstrategien wird Jesus euch aus der Hand schlagen, egal wie die aussehen. Egal wie geschickt die ausgetüftelt sind, er lässt sich einfach nicht drauf ein. Man hätte ja sagen können, oh Jesus, guck mal, das ist doch mal ein Entgegenkommen. Du kannst dich jetzt hier ausweisen als der, der du bist, und dann glauben die dir auch alle. Man hätte jetzt sagen können, Jesus, mach doch mal hier eine seelsorgliche Hilfe, so ein Zeichen wäre doch jetzt gut. Jesus sagt dazu kein Zeichen, gibt kein Zeichen. Ich bin offenbart. Ich stehe als von Gott ausgewiesen und offenbart vor diesem Geschlecht und es verweigert den Glauben. Und diese Verweigerung wird dieses Geschlecht zu tragen haben. Es ist ein böses, ein ungläubiges Geschlecht. Und es gibt kein Zeichen als das Zeichen des Jona. Hier wird, glaube ich, unsere Zeit auch wieder sehr eingeholt. Wir leben seit, sagen wir mal, 30 Jahren, vielleicht 40, in einer Zeit ständiger Zeichenforderungen. Und es treten auch dauernd Leute auf, die von sich behaupten, sie hätten solche Zeichen. Die Zeichen dieser Leute verherrlichen sie aber immer nur selber, wenn sie überhaupt substanziell etwas bedeuten. Bei Reinhard Bonke zum Beispiel kann man ja nachweisen, dass von seinen angeblichen Zeichentaten hinterher gar nichts mehr übrig war. Dass das alles psychosomatische Geschehnisse waren. Alle diese Zeichenleute wollen ihre eigene Ehre und wollen die Zeichen nicht als Zeichen für Jesus Christus als den, der er ist, sondern wollen diese Zeichen als Zweck an sich. Das scheint mir der Hintergrund von sogenannten Heilungsgottesdiensten zu sein. Man will eigentlich nicht einen Gottesdienst, um da Jesus Christus zu begegnen in seinem Wort. Man will einen sogenannten Gottesdienst, um da Spektakuläres zu erleben, die Seele gepinselt zu kriegen, vielleicht irgendetwas gesundheitlich tatsächlich zu erfahren, aber alles getrennt von Jesus. Vielleicht muss auch unsere Generation neu hören, dass Jesus Zeichen auch durchaus ablehnt, wenn er weiß, zu was sie dienen sollen. Man hat das in der Mission heute immer noch, hier und da, wo das Evangelium, das Wort Gottes noch nie hingekommen sind, da geschehen Zeichen, wie sie auch die Apostel getan haben, weil Jesus da noch nie war. Aber da, wo Jesus offenbar ist, wo er klar vor Augen steht, mit seinem ganzen Evangelium und auch mit seinem ganzen königlichen Anspruch, da müssen wir vermutlich auch lesen, diesem bösen Geschlecht wird kein Zeichen gegeben. Außer dem Zeichen des Jona. Das ist hier ein etwas anderer Aspekt, als wir das an einer anderen Stelle finden. Da sagt Jesus, Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches und weist damit auf seine Auferstehung. Hier weist er auf Jonas Bußpredigt. Ich glaube auch mit großem Ernst, vielleicht neu zu hören. Es geht bei der Königsherrschaft Jesu und bei der Aufrichtung seines Evangeliums zentral auch darum, sich mit seinem Leben ihm zuzuwenden. Das heißt, eine komplette Lebenswende zu vollziehen. Das klassische Bibeldeutsch nennt das Buße. Das soll das Zeichen des Jona sein. Deswegen werden die Leute von Ninive mit den Zuschauern Jesu in dieser Situation beim jüngsten Gericht auftreten und werden gegen die Zuschauer hier Zeugen sein. Bei Jona reichte es völlig aus, dass er eine Tagereise weit nach Ninive hineinging und predigte, tut Buße, der lebendige Gott gibt euch noch 40 Tage, dann wird er die Stadt Ninive mit Mann und Maus auslöschen. Dieses Reden von der Buße des Jona hat tatsächlich, man höre und staune, ausgereicht, dass ganz Ninive vom Knecht bis zum König in Sack und Asche saß und Buße zu diesem lebendigen Gott hingetan hat. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Jesus sagt an anderer Stelle, wenn Sodom und Gomorra die Zeichen gesehen hätten, die ihr gesehen habt, sie stünden heute noch. Hier spricht Jesus ganz klar die Umkehrverweigerung seiner Zuschauer noch einmal an und benennt Jona als Kronzeugen gegen sie und die Leute von Ninive, deren Herz offenbar von Jonas Bußpredigt tatsächlich dazu gebracht wurde, sich mit ihrem Leben dem lebendigen Gott zuzuwenden und den Untergang abzuwenden, aus dem Tod ins Leben. Gerade dazu ist Jesus ja da. Das meint er mit siehe, hier ist mehr als Jona. Erstens ist hier das fleischgewordene Wort Gottes, das im Evangelium kommt, aber eben auch im Ruf, kehrt um und bringt euer Leben zu Gott. Und dann eben auch mit der Konsequenz dieses Rufs. Ninive, da war das eine zeitliche Buße. Bei Jesus geht es um die Frage, wo verbringst du die Ewigkeit? Siehe, hier ist mehr als Jona. Auch die Königin von Saba führt Jesus hier an und sagt, auch die wird mit euch, sehr verehrte Zuschauer, beim jüngsten Gericht auftreten und wird gegen euch Zeuge sein. Sie hatte nur vom Hörensagen die Weisheit Salomos mitgekriegt und ist gekommen, um Salomo und seine Weisheit kennenzulernen. Und siehe, hier ist der, der im Anfang die Welt geschaffen hat, und das war Weisheit, Sprüche 8. Hier ist der, in dem die ganze Weisheit Gottes liegt für die Erlösung einer in Sünden toten Welt. Mehr als Salomo. Hier ist der Wunderrat Gottes. Bitte diese Jesaja 9 Stelle nicht mit den modernen Übersetzungen als wunderbarer Ratgeber, das bringt nichts. Ein Ratgeber kann so wunderbar sein, wie er will. Wenn ich den Rat umsetzen muss, bin ich verratzt. Ich brauche es, dass der lebendige, allwissende, gnädige Gott mein Leben ansieht und sich überlegt, wie kriege ich den Jens aus dem Tod? Wie kriege ich den Jens aus der Sünde? Wie kriege ich den Jens dahin, mein Kind zu sein? Ich brauche zum Unterschied von Tod und Leben, brauche ich den Ratschluss des lebendigen Gottes. Und damit der wirksam wird, muss es nichts weniger sein als die Wundermacht des lebendigen Gottes. Ich brauche Gottes Wunderrat. Jesus heißt Wunderrat. Ich brauche Gott, den Helden. Ich brauche einen, der Macht genug mit sich bringt, in die Schlacht zu ziehen gegen alles das, was mein Leben vernichtet und zerstört und bedroht und letztlich in die Hölle bringt. Und dieser Held kann niemand Geringeres sein als Gott selber. Denn nur der kann die Macht hinter meiner Verlorenheit besiegen. Nun ist der Tod verschlungen in seinen Sieg. Jesus ist Gott Held. Ich brauche den ewig Vater. Ich brauche den, der mir dieses Vaterherz Gottes erschließt und es nicht nur zu einem macht, von dem ich wissen, dass ich aber nie erreichen kann, sondern der Gottes Vaterherz zu einem macht, das mich erreicht, indem er alles, was mir den Weg versperrt, wegräumt und beseitigt und mit in seinen Sieg nimmt, mich für Zeit und Ewigkeit wieder zum Kind dieses Vaters macht. Ich brauche den, der mir ewig Vater ist, und der kommt im Sohn. In Jesus Christus ist er da. Ich brauche den, der Macht hat, mir echten Frieden heraufzuführen, der die Befehlsgewalt hat, einen Frieden zu schaffen, der durch nichts mehr in Frage gestellt werden kann. Einen wirklichen Shalom Gottes. Einen Frieden, der durch nichts gefährdet sein kann, weil es keine Gründe für Krieg mehr gibt zwischen dem heiligen Gott und mir, weil dieser Friedefürst selber alle diese Gründe für den Zorn Gottes über mich auf sich genommen hat. Ich brauche diesen Friedefürsten, Jesus Christus. Der steht vor mir. Der steht vor denen hier im Text als von Gott offenbar gemachter Wunderrat, Gottheld, ewig Vater und Friedefürst, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis und aller himmlischer Segen beschlossen liegen für uns. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Und dann nochmal die ganz persönliche Verantwortung. Das Auge ist das Licht der Seele. Willst du mit dem Auge des Glaubens auf das Licht Gottes sehen? Willst du, dass Gott sein Licht in dir anzündet? Willst du, dass Gott dich mit der Herrschaft dessen beschenkt, den er als Licht geschickt hat? Dann blicke mit Augen des Glaubens auf ihn. Dann verschließ die Augen nicht davor. Jesus fordert dazu auf, dass man seine Augen im Blick auf ihn eben nicht trübe macht, sondern im Glaubensblick. Der muss nicht klar sein im herkömmlichen Sinne, dass man Jesus ganz erkennt. Es gibt ja immer Situationen, in denen Jesus nicht unbedingt wirklich zu erkennen ist. Aber es soll der Blick des Glaubens sein. Der Blick, der auch sagt, Jesus, wenn ich dich auch nicht klar sehe, ich hänge mich mit meinem Leben an dich. Ich drehe mein Leben ganz rum zu dir und hänge mich an dich. Ich nehme auch deinen Anspruch an, mein König zu sein, weil ich deine Verheißung annehme, mein Heiland zu sein. Vielleicht müssen wir diesen Ernst nochmal neu hören, und es schadet ja auch nichts, wenn Altbekanntes mit Ernst nochmal neu in mein Leben hineingesprochen wird. Ich hoffe, dass Jesus hier uns das eine oder andere mit seinem Licht bescheinen konnte. Lasst uns miteinander beten.